woran merkst du, dass du in deiner Beziehung in einer Krise bist? Ich würde sagen, wenn es dir immer öfter, immer schlechter geht.
Kennst du das? Weißt du, wie das ist, wenn der Alltag die Beziehung auffrisst, wenn die Kinder Bedürfnisse haben, aber du keine Zeit mehr hast für die Partner oder den Sex mit der Partnerin?
Wenn so ein Paar kommt mit einer Krise, bin ich immer ganz entspannt, weil ich kann ihnen vermitteln, das, was sie erlebt, ist wirklich normal.
Okay, aber wie geht's jetzt weiter? Dieser Podcast könnte dir helfen, deine Beziehung neu zu denken, neu zu leben. Ja, Liebe einfach. Liebe einfach. Der Imago-Podcast mit Evelin und Klaus Brehm. Heute, Schatz, ich muss noch weg. Exit-Strategien. Schatz, ich muss noch schnell die Mails checken. Ich muss noch kurz was im Keller holen. Ich gehe noch laufen, dann reden wir weiter. Oder der Klassiker, ich muss jetzt schlafen, sonst bin ich morgen fix und fertig. Das kennen wir, oder? Alles harmlos. Und doch beginnt genau hier oft das leise Verschwinden aus dem Gespräch, aus der Nähe, aus dem Moment. Wir alle kennen diese kleinen Fluchten, diese Momente, in denen wir lieber, etwas tun, als etwas fühlen wollen. Die Imagotherapie nennt das Exit-Strategien. Wege, mit denen wir uns bewusst, unbewusst aus der Beziehungssituation hinaus manövrieren. Und darüber möchte ich heute reden mit zwei, die schon viele Beziehungen gerettet haben. Ich freue mich sehr, Evelin und Klaus Brehm. Hallo ihr zwei.
Hallo Georg.
Hallo Georg.
Habe ich das gut beschrieben? Sind das Klassiker?
Hast du ausgezeichnet beschrieben.
Das großartig, ist Georg.
Sehr gut.
Es gibt natürlich noch einige mehr, aber es sind schon einmal sehr plakative und deutliche.
Mich freut das gleich zu Beginn etwas Lob. Ja, mir abholen können.
Ich vermute, Georg, dass viele Menschen kennen diese paar kleinen Beispiele, die du da gemacht hast.
Viele von diesen Menschen werden sie vielleicht gestern Abend erst benutzt haben oder werden sie heute noch benutzen. Ich muss noch schnell Podcast hören, bevor wir miteinander reden. Keine schlechte Idee. Also, wie ist das? Wenn jemand sagt, Schatz, ich muss noch schnell, was passiert da eigentlich zwischen zwei Menschen? Was läuft da ab?
Was läuft da ab? Also das kommt ja nicht aus dem Nix heraus, ja, sondern das hat ja schon eine Vorgeschichte. Das heißt, wenn einer weniger reden will oder angespannt ist, dann sucht er eine Möglichkeit, wie er sich aus Spannungssituationen entfernen kann. Und das sind alles kleine Beispiele, wo man rausgehen kann. Das heißt, man muss nicht reden, man muss nichts spüren, man muss sich nicht anschauen, man muss keinen Kontakt haben, weil das sind ja alles legale Sachen, die da passieren. Ja, also jeder weiß, ich muss noch das Auto umstellen gehen oder ich muss Zigaretten kaufen, tut man halt nicht mehr. Aber all diese Kleinigkeiten, wo man eigentlich aus einem Spannungsfeld rausgeht.
Ja. Exit sind Strategien, um befürchteten oder realen Beziehungsstress aus dem Weg zu gehen. Eigentlich aus dem Weg zu gehen, versuchen zu reduzieren, wegzugehen, wenn das Gefühl zu meinem Partner, zu meiner Partnerin, dass wir in Verbindung sind, dass wir Resonanz haben, wenn ich das nicht mehr spüre und jetzt sozusagen Stress kriege, nicht weiß, wie ich das handeln soll, dann wähle ich einen von vielen Exits. In dem Imago gibt es kleine Exits. Und ganz große Exits.
Was ist ein kleiner Exit?
Ein kleiner Exit ist zum Beispiel ins Gym zu gehen oder Zigaretten zu holen. Also für eine kurze Unterbrechung aus dem Feld, aus der Beziehung zu gehen, in der Hoffnung, dass wenn ich zurückkomme, dass die Spannung ein bisschen weniger ist. Wobei wir ja noch viel raffinierte Exits haben. Das Exit Nummer 1 in unserer heutigen Zeit ist das
Handy.
Ja, genau. Ich sage ja öfters, wenn du deinen Partner, deine Partnerin so oft streicheln würdest, wie du zärtlich mit deinen Fingern über den Bildschirm deines Handys fährst, dann wird in manchen Beziehungen vielleicht anders verlaufen.
Ja. Und ganz praktisch gesehen, wenn du dir anschaust oder auch die Statistik liest, wie viele Stunden Menschen am Handy verbringen, wenn nur ein Bruchteil davon in Beziehung möglich wäre, wo du das auf die Seite legst und den anderen anschaust und ihm zuhörst, da wird es wahrscheinlich anders ausschauen in den Beziehungen.
Man sollte eine App kreieren, die die Partnerzeit misst und nicht die Bildschirmzeit. Das wäre doch interessant. Ja. Und diese Diskrepanz dann rausstellen. Wobei, ich glaube, 7 Stunden Partnerzeit ist dann vielleicht doch viel am Tag.
Das ist schon viel. Aber du musst dir vorstellen, wenn du gehst in seine Paartherapie, dann sitzt du hier 90 Minuten.
Ja.
Und es ist ganz einfach, mir zum Beispiel zu erzählen, wenn sie das erste Mal kommen, was so das Thema ist, warum sie sich verliebt haben und so weiter. In dem Moment, wo sie sich aber zueinander drehen, und das ist bei Imago-Paartherapie der Moment, wo sie in Beziehung gehen, da spüren sie das erste Mal wieder, was das heißt, diese Liebe zu spüren. Oder auch die Traurigkeit zu spüren, dass es gerade weg ist. Aber du musst dir vorstellen, du kommst in eine Paartherapie, um das zu spüren. Und eigentlich könntest du das Geld ersparen, weil wenn du das zu Hause machst, kannst du es ja zu Hause im Wohnzimmer machen.
Ja, du redest gerade gegen dein eigenes Geschäft.
Das ist ja der Punkt. Das ist ja der Punkt, dass das eben nicht geht, dass wenn man zu Hause das macht, der Wunsch wäre ja da, dass dann die Angst, der Stress, die Abwehrmuster so stark werden, dass die Verbindung nicht stattfindet. Weil Verbindung, wenn stattfindet, ist ja auch immer die Gefahr, dass sie wieder abgebrochen wird. Und wenn ich mir jetzt meinem Partner, meiner Partnerin zuwende und sage, Schatz, wollen wir heute Abend nicht was miteinander machen, wollen wir nicht mal ein bisschen kuscheln oder reden oder wie auch immer, dann ist ja auch das Risiko, dass der andere sagt, nee, heute Abend nicht, habe ich keine Zeit. Also das Risiko der Zurückweisung. Und wenn ich jetzt in einem unterstützten Rahmen bin, wie in einer Paartherapie, dann habe ich Sicherheit und Schutz durch den Begleiter, durch die Begleiterin, dass die Zurückweisung weniger wahrscheinlich ist oder wenn sie passiert, dass sie aufgefangen wird.
Jetzt schießt mir eine Situation ein und ich möchte euch fragen, ob das tatsächlich passieren kann. Sie fragt nicht mehr, weil sie Angst hat vor Zurückweisung.
Ja.
Und er ist froh darüber, dass sie nicht mehr fragt, weil dann muss er sie nicht zurückweisen, beziehungsweise muss er nicht die Nähe spüren. Ist das dann eine Negativ-Win-Win-Situation? Und kann man so eine Beziehung viele Jahre durchleben?
Eine interessante Frage oder interessanter Gedanke, weil wir jetzt davon ausgehen, dass jeder Mensch, jeder Beziehungspartner eigentlich Sehnsucht nach Verbindung hat. Und wenn sie nicht mehr fragt, in dem Beispiel jetzt, mag das am Beginn schon eine Entlastung sein, aber beide fühlen sich ja dann einsam. Und auch der Gefragte, der vielleicht jetzt froh ist, dass der Druck erst einmal weg ist, hat ja irgendwann das Gefühl oder Bedürfnis nach Verbindung und traut sich vielleicht, wissen wir jetzt nicht, auch nicht mehr hin. Und dann sind zwei, die parallel nebeneinander leben. Und das, Georg, zu deiner Frage, kann das länger sein? Gibt viele Beziehungen, die 20, 30 Jahre nebeneinander herleben.
Gehen wir vielleicht noch zu den nächsten Exits?
Naja, ich möchte darauf natürlich zurückkommen, aber was mich noch interessiert ist, bevor wir über die großen Exit-Szenarien sprechen, woran erkenne ich, dass ich gerade eine Exit-Strategie benutze? Weil du hast ja vorhin gemeint, es ist ja hier nicht nur legal, sondern auch legitim, ins Fitnesscenter zu gehen oder noch schnell laufen zu gehen oder Zigaretten holen zu gehen, um mal in die andere Ecke zu escapen.
Ja. Naja, das ist ja immer diese Frage, ja, dann darf ich ja gar nichts mehr tun.
Mhm.
Ja, da darf ich ja nicht einmal allein irgendwas tun. Du darfst alles tun, wenn du nicht dadurch vermeiden willst, mit deinem Partner, deiner Partnerin in Beziehung zu kommen. Natürlich gehst du arbeiten. Natürlich treibst du Sport. Ja, natürlich bist du bei den Kindern oder gehst mit Freunden weg. Aber in dem Moment, wo es verwendet wird, dass du es innerlich weißt, ich bleibe lieber im Büro, dann erspare ich mir das Ganze zu Hause. Oder ich gehe mit meinen Freundinnen weg, da ist viel lustiger. Mhm. Oder ich gehe trainieren, muss eh ein bisschen auf meine Gesundheit achten. Also all das weißt du ja innerlich und der Moment ist dann, wenn du dir denkst, ich mache das lieber, als mit dir zu sprechen.
Was wären denn jetzt die großen Exit-Strategien?
Der endgültige Exit wäre die Scheidung. Also wenn wir jetzt uns scheiden lassen, dann gehen wir davon aus, dass die Beziehung zu Ende ist, dass wir nicht mehr konfrontiert sind mit den Enttäuschungen, mit den Verletzungen. Wobei viele Scheidungen ja kein Abschied sind, sondern Menschen bleiben verbunden oder gebunden häufig über Kinder, manchmal über Besitz, manchmal über Freundeskreise, wie auch immer. Und es kann dann sein, dass der Konflikt dann weitergeht, nur in einer anderen Form. Deswegen ist es wichtig, wenn man sich trennt aus Imago-Sicht, dass man auch einen Abschied oder einen Abschiedsdialog macht, wo man sich bewusst von dem Gegenüber verabschiedet. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Ein weiterer großer gefährlicher Exit sind Affären. Also wenn ich eine heimliche Beziehung mit einem anderen Menschen führe und mir die Dinge dort hole, die ich zu Hause nicht kriege, aber nicht zu Hause drüber reden kann, aus Angst davor vor den Konsequenzen.
Wie darüber nicht reden kann? Was meinst du damit?
Wenn ich zu Hause nicht sagen kann, ich bin mit dem und dem und dem so unzufrieden, dass ich es nicht mehr aushalte.
Oder ich fühle mich so einsam.
Oder ich fühle mich so einsam, dass ich es nicht mehr aushalte. Und ich habe mich verliebt in jemand. Dann hätten wir den Konflikt sozusagen in der Beziehung und wir können in der Beziehung daran arbeiten. Wenn ich das nicht verbalisiere, sondern nur mich mit der Außenbeziehung treffe, dann ist es ja sozusagen ein Geheimnis. Und dann ist es ein Tabu, mit dem ich auch nicht arbeiten kann, weil es ist ja nicht bekannt in der Beziehung.
Ja, so meinst du das. Ich habe mir gedacht, dass du vielleicht mit der Affäre dann Dinge klären kannst, besprechen kannst, auflösen kannst, die du mit der Partnerin, dem Partner nicht, oder die du dort nicht findest.
Na, Affären haben ja oft was Trügerisches, dass eben der Affärenpartner, unabhängig welches Geschlecht es jetzt ist, sagt, komm, lass uns doch zusammen sein, trenn dich, lass uns eine Beziehung eingehen. Und dann, wenn es passiert, dass der Mensch sich trennt, dann plötzlich die Affäre, die bisherige Affäre, auf Distanz geht. Weil dann entsteht ja eine Nähe oder könnte eine Nähe entstehen, die in der Affäre nur punktuell entstanden ist. Also dann kommt ja der andere wirklich so nah zu mir her, dass wir ein Leben teilen könnten. Und das macht unter Umständen dann dem Affärenpartner Angst. Also wir haben das schon oft erlebt, dass am Schluss dann drei Menschen alleine da gestanden sind, das Paar, das sich getrennt hat. Und die Affärenperson hat sich dann auch zurückgezogen und alles hat sich dann aufgelöst.
Kann man dann grundsätzlich sagen, dass sich Beziehung, die sich aus einer Affäre entwickelt, zum Scheitern verurteilt ist?
Kann man jetzt prinzipiell nicht sagen. Dafür ist die Welt zu reich, sage ich jetzt mal, an Möglichkeiten.
Aber was sicher ist, Georg, wir haben ja mal gesprochen von dieser Verliebtheitsphase. Mhm. Und die Verliebtheitsphase dauert ja in der Regel nur 1,5, 2 Jahre. Wenn du näher mit einem Menschen zusammenkommst, dann werden die Fakten näher, dann ist die Projektion, wer das sein könnte, an der Realität, am Faktencheck gemessen, wird das ein anderer Mensch und dann kommst du mit deiner Affäre plötzlich aus dieser großartigen Liebes-Verliebtheitsgeschichte in den Alltag und denkst da, ups, das habe ich aber vorher nicht gesehen. Mhm. Und dann beginnt eigentlich das, was du in der vorhergehenden getrennten Beziehung erlebt hast, wieder von vorne.
Wahrscheinlich noch mit den gleichen Symptomen, oder? Wenn ich nicht an mir gearbeitet habe, nehme ich das ja mit und dann bin ich wieder da und denke mir, mit dieser Frau ist das genauso wie mit der letzten.
Genau, weil du bist ja immer mit dabei in der Beziehung und du bist Teil des Konfliktes sozusagen.
Ich könnte aber auch sagen, wir gehen einfach zu den Brems, die kenne ich schon. Da machen wir Bartherapie und da lerne ich die Nächste kennen.
Es ist auch nicht ganz ungewöhnlich. Hatten wir auch schon das Partner mit dem nächsten Partner wieder zu uns kommen.
Ja. Schön, Schaumkundschaft. Ne? Wie lernt ein Mensch, Exit-Strategien zu benutzen? Wo hat das seinen Ursprung?
Ja, ich habe jetzt noch eine, komme ich gleich drauf, eine haben wir noch vergessen, von den großen Exits, das ist die Sucht. Die Sucht betreffend alle Möglichkeiten, also Drogen, Alkohol, Spielsucht, Sexsucht, Arbeitssucht. Also in dem Moment, wo ein Verhalten dient der Regulierung der eigenen Emotion in der Form, dass ich ohne dieses Verhalten die Emotion nicht mehr regulieren kann, dann bin ich sozusagen in einem Suchtmodus. Und wenn eine Beziehung in einem Suchtmodus ist, dann braucht es mehr wie Paartherapie, dann braucht es Suchttherapie auch für den Menschen, der die Sucht hat, weil alleine kommt man da nicht mehr weg.
Kommt euch das auch mitunter unter in eurer Praxis, dass ihr sagen müsst, du musst dir Hilfe suchen?
Ja.
Weil wir können das hier nicht klären.
Ja. In vielen Bereichen, ja. Also einerseits bei Suchtverhalten, aber auch bei Aggression, dass du noch einmal, wenn du dieses Verhalten hast, eine Unterstützung brauchst, weil nur Paartherapie, wo dein Partner das alles abfangen soll, das ist zu wenig dann.
Ja.
Wir hatten das, oder ich hatte das schon ab und zu. Kokain war ein großes Thema immer bei bestimmten Paaren. Und es waren Menschen, die auf Kokain in der Sitzung gesessen sind, wo dann klar war, das hat keinen Sinn. Wir können nicht mit Paartherapie machen, wenn einer Suchtmittel so konsumiert, dass er davon so beeinflusst ist in der Begegnung. Das funktioniert dann nicht.
Ihr Österreich, quer durch alle Schichten, sehr beliebt Alkohol.
Ja.
Ja.
Und auch gesellschaftlich, ich bin nicht der Moralapostel, ja.
Aber
gesellschaftlich
sicher,
toleriert.
Sicher.
Ja.
Wir wollten nicht wissen, wie es in unserer Gesellschaft zuging, wenn es keinen Alkohol mehr gäbe.
Ja.
Also nicht, das ist nicht die Rede für den Alkohol, sondern es ist die Rede für ein bewusstes sich auseinandersetzen mit der eigenen Strategie der Emotionsregulation.
Das sind jetzt mal klassische substanzgebundene Suchtformen. Ich möchte jetzt keinen Suchtexkurs da betreiben, aber es gibt das Handy. Und ich bin definitiv suchgefährdet. Ja? Bin ich schon drinnen? Ist das auch eine Exit-Strategie, dass ich dann sitze und wisch?
Es gibt, ja. Also wir hatten vorhin gesagt, das Handy, wenn ich jetzt Beziehungsstress habe und ich will mich regulieren, wir kommen wieder zu dem, also beruhigen, entspannen, verwende ich das Handy. Und es gibt
und
jetzt,
auch wenn der Fahrt ist in der Beziehung, ja?
Und es gibt jetzt eben seit kurzer Zeit ein weltveränderndes Mittel, nämlich die KI, die ja schon für manche sensationeller Partnerersatz ist, mit der du sprechen kannst, mit der du dich austauschen kannst, mit der du eine intime, also jetzt nicht im körperlichen Sinn, aber eine intime...
Das kommt bald.
Kommt bald.
Ich bin mir sicher, das kommt bald.
Eine intime Beziehung eingehen kannst.
Ja.
Und
Voll Empathie. Ja, was dein Partner dann vielleicht möglicherweise gar nicht mehr hat.
Übrigens, die KI, ChatGPT, sei genannt, die kennt die Imagotherapie.
Sicher, ja.
Ich habe sie schon befragt. Und ja, die kann auch Methoden benutzen, um bestimmte Dinge in dieses Licht zu rücken und da. Und die macht das nicht ungeschickt.
Nein,
also, das ist wirklich ein Weg in die Zukunft, wo man sagen muss, möglicherweise sind es die besseren Therapeuten dann, die KIs.
Also Stand jetzt, gibt es die ersten Informationen, die ich aus den USA gehört habe, dass die KI in manchen Fällen eine zuverlässigere, bessere Therapie anbietet als Menschen.
Ja, cool wäre es dann natürlich, wenn sich die KI von dir trennt und dann in einer anderen KI zusammenkommt. Und die können sich dann gegenseitig spiegeln und die Imago-Dialoge führen.
Aber ich sag dir was, der Trennungsschmerz, wenn eine KI sich von dir verabschiedet, der ist genauso groß, wie wenn dein Partner sich verabschiedet.
Für die KI nicht.
Für die KI nicht. Und für die Niederlage, diese Schmach, dass man sogar von der KI verlassen wird.
Oh Gott.
Das ist natürlich schwierig.
Da wollen wir gar nicht hin.
Nein. Lasst uns über die Ursprünge der Exit-Strategie sprechen. Wo lerne ich das? Wo sehe ich das? Weil ich nehme an, als Kind eigne ich mir das schon irgendwie an, oder?
Wir haben ja schon einmal geredet von Hagelsturm und Schildkröte. Und das sind ja nur zwei Bilder, die wir verwenden in der Paarbeziehung, damit Menschen ein bisschen klarer werden. Sind sie jemand, der bei Stress nach außen geht? Das sind die Maximierer oder
die
bist du jemand, ja, der Hagelsturm oder bist du jemand, der bei Stress nach innen geht und nichts mehr redet?
Also die Schildkröte.
Ja. Und das haben wir, glaube ich, auch schon gesagt, das lernst du ganz früh in der Kindheit. Also wir kennen ja diese Kinder, die dann immer neben der Mama oder auch neben dem Papa sind, aber meistens die Mama, wo das Kind 100-mal sagt, Mama, 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 ja. Das ist Beziehungsaufbau. Und wenn die Mutter nicht entsprechend reagiert, wird das ein Verhalten, wo du immer mehr und mehr maximierst, um vom anderen was zu bekommen. Und auf der anderen Seite, die Schildkröten, Klaus?
Die Schildkröten, die dann lernen, wenn zu viele Anforderungen oder zu viele Beziehungsaufforderungen an das Kind gerichtet werden, dann ist es ein Rückzug in den inneren Raum. Ich äußere mich nicht mehr, ich teile nichts mehr mit von mir, weil alles, was ich mitteile von mir, wird mir in Anführungsstrichen weggenommen, also vereinnahmt, diskutiert, begutachtet, wie auch immer. Diese zwei Verhalten haben jetzt aber noch nichts prinzipiell zu tun mit dem Exit, sondern das sind die Strategien, wie ich versuche, mich in Beziehung stabil zu halten. Und wenn das nicht funktioniert, wenn sich das verstärkt, dann verwende ich Exits. Also der Mensch, der Maximierer, der viel Kontakt sucht, der reden will, der redet dann nicht mehr mit dem Partner, weil da kommt er nicht an, sondern der ruft die Freundinnen an oder mit Kindern
super gut reden, gell?
Oder nimmt die Kinder als Beziehungsersatz, als Partnerersatz und richtet die Energie dahin. Und die Schildkröten, die eher schweigen, die richten ihre Energie dann eher in zum Beispiel in den Sport, Fußballmannschaft oder in Hobbys, Laufen, Musik machen, wo ich wohin gehe, wo ich eine Verbindung spüre, einen Austausch habe, aber nicht zwingend übers Gespräch, sondern übers gemeinsame Tun, übers gemeinsame Erleben zum Beispiel.
Da will ich kurz mal innehalten und sagen, liebe Leute der Musikvereine, Blaskapellen und Fußballmannschaften, ihr seid nicht die Bösen. Wir haben schon gehört von der Evelyn. Es ist so, wenn ich merke, ich gehe dorthin, damit ich daheim nicht das und das besprechen muss, dann ist es eine Exit-Strategie.
Ja.
Ein wichtiger Punkt, Georg, dass du das noch erwähnst, niemand ist der Böse.
Das stimmt, das auch, niemand muss man auch klarstellen. Ja?
Sondern das sind unbewusste Verhaltensmuster, die wir früh lernen, um uns stabil zu halten. Diese Verhaltensmuster haben den Versuch, wie stabilisiere ich mich selber.
Das heißt Überlebensstrategie eigentlich?
Ja, können wir auch so nennen, ja, Überlebensstrategie. Und sind nicht per se schlecht oder die Person ist schuldig. Und dann kommen wir auf ganz andere Wege, als wenn wir sagen, der ist schuld und der ist, darf das nicht machen oder wie auch immer. Also.
Wie kann ich jetzt, gibt es einen liebevollen Weg, mein Gegenüber, meinen Partner, meine Partnerin anzusprechen, wenn ich merke, sie verwendet, er verwendet Exit-Strategie?
Das ist ein liebevollen Weg.
Ja. Dass also ich das thematisiere und sage, ich würde jetzt gern, du läufst mir quasi davon.
Aha. Also da musst du schon sehr bewusst sein, dass du das selber schaffst. Weil es ist ja meist ein unbewusster Prozess und dann wird dein Partner sagen, ja, was soll ich jetzt nimmer in Musikverein gehen oder soll ich jetzt nimmer oder willst du, dass ich immer bei dir zu Hause bin? Das kann es doch nicht sein, ja? Und dann beginnt schon wieder dieser Machtkampf.
Also zuerst wird einmal ein Vorwurf gehört.
Erst ist es ja wirklich einmal ein wahrscheinlich schon geübter Kritikpunkt. Mhm. Und dann hört man es mit dem Ohr, dass man es als Vorwurf hört und kann es anders gar nicht mehr hören. Und dann beginnt die alltägliche Dynamik da.
Und was auch dazu kommt, dass es Exits gibt, die gesellschaftlich akzeptierter sind und welche, die jetzt offensichtlich weniger akzeptiert sind. Also wenn jetzt ein Partner sagt, der sich hauptsächlich um die Kinder kümmert und den anderen Partner vorwirft, du bist ja nie da, das um die Kinder kümmern, das ist ja ein legitimes Verhalten, auch wenn es als Exit benutzt wird. Aber das, weiß ich nicht, in den Sportverein gehen oder das magst du zu deinem Vergnügen. Also dann haben wir eine Wertung da drin. Und das führt dann.
Ich bin bei der Feuerwehr.
Da haben wir eine Wertung da drin oder einen Kampf um die Wertung. Aber wir müssen verstehen, dass wenn Paare Exits verwenden, verwenden beide immer einen Exit. Manchmal ist es so, dass einer legitim ist und einer nicht legitim ist und deswegen der Schuldige erscheint. Aber von der Dynamik her ist es auf gleicher Ebene.
Was ist jetzt, Achtung Wortwitz, der Exit vom Exit? Wie komme ich da wieder raus? Wie kann ich die Konflikte benennen? Wie kann ich die Probleme benennen? Mhm. Wie kann ich wachsen?
Der Exit von Exit ist die sichere Verbindung. Und die sichere Verbindung entsteht durch Intimago, durch die Struktur des Gesprächs. Und wenn die Unsicherheit sehr hoch ist, durch die Begleitung einer dritten Person, die uns hilft, in eine Verbindung zu kommen, die uns nicht in die übliche Dynamik bringt.
Wer ist diese dritte Person?
Dritte Person sollte ein externer
Therapeut,
Berater sein. Also kein Freund oder kein irgendwie damit verbandelter Mensch, sondern jemand, der wirklich...
Die Freundin aus der Mädelsrunde, um ein Klischee zu hören, oder der Feuerwehrstellvertreter, Obmann, der da vermittelt, das ist dann schwierig, ne?
Ja, ja.
Mag auch funktionieren, aber wir glauben, dass eine neutrale, professionelle Person gerade bei hochstrittigen Beziehungsthemen hilfreicher ist.
Und der Imago-Dialog hilft auch immer.
Wenn wir so weit sind, dass wir es selber schaffen, uns, und da sind wir wieder bei der Regulierung, die Entscheidung zu treffen, zu sagen, ich höre, du sagst, und zu wiederholen, was unser Gegenüber gesagt hat, anstelle Reload and Shoot zurückzuschießen, dann haben wir schon sehr viel erreicht.
Gibt's vielleicht, um noch einen positiven Spin abzugewinnen, kleine Rituale oder Übungen, die ich machen kann, wenn ich mich dabei ertappe, einen Exit zu benutzen? Weil man kriegt entweder gleich ein schlechtes Gewissen, dann vielleicht tut man überkompensieren, dann, na, aber ich gehe ja dahin und das ist ja ganz normal, also dann läuft so ein innerer Dialog ab. Wie kann ich mich selbst da ein bisschen erkennen? Wie kann ich mich selbst da ein bisschen in die Präsenz holen?
Also im Laufe deines Lebens bleibt da eh oft nichts anderes übrig, als dich mit dir selber zu beschäftigen. Also wenn du in Krisen kommst, wenn du verlassen wirst, wenn du selber das Gefühl hast, Beziehungen funktionieren nicht, dann sind ja das die Abschnitte in deinem Leben, wo du wirklich ein Stück Selbstreflexion angehen musst. Mit Unterstützung, aber es gibt auch viele Podcasts, Medien, die man benutzen kann, um ein bisschen, oder meditieren, um ein bisschen selbstbewusster zu werden. Und wenn du dir anschaust, dein Beziehungsverhalten und halbwegs versuchst, ehrlich zu dir zu sein, dann weißt du ja, was verwende ich oder was verwende ich nicht. Es gibt ja so viele Menschen, das wissen wir ja aus anderen Kontexten, bevor ich mich hinsetze und eine Arbeit macht, die ich nicht machen will, gehe ich lieber Fenster putzen oder räumsam. Ja? Aber da muss ich ja auch ehrlich sein zu mir selber, dass ich was verhindere. Und so kann man auch sagen, wenn ich ehrlich bin zu mir, dann gehe ich lieber mit meinen Freundinnen fort, als mit dir jetzt essen, weil dann sitzen wir im Restaurant und haben uns eigentlich nichts zu erzählen.
Also du hast es vorhin angesprochen mit der inneren Stimme. Also es gibt die innere Stimme, die sagt, oh, jetzt gehe ich trotzdem so.
Ja, ich habe sie schon gehört.
Du hast sie schon gehört. Und es gibt auch die andere Stimme, die sagt, naja, das wäre jetzt aber schon gescheit, wenn du mal fragen würdest, wie geht's dir denn, wie hast du denn das erlebt? Und in diesen Kontakt mit den inneren Stimmen zu kommen und dann eine bewusste Entscheidung zu fällen, welcher Stimme folge ich jetzt? Und manchmal kann es ja wirklich sein, dass man sagt, nein, ich will jetzt das andere machen. Aber wenn ich mir bewusst bin der Ambivalenz, die in mir ist, weil es geht um die Ambivalenz, ob ich fliehen soll oder mich stellen soll, dann muss ich ehrlich zu mir irgendwann sein und sagen, bin ich jemand, der sich überhaupt nicht stellen will? Bin ich jemand, der nur flieht? Oder bin ich mutig und stark genug, mich meiner Partnerin oder meinem Partner zu stellen, im Sinn von einem konstruktiven Austausch.
Ja, auch wenn es ein positiver Spin ist, wie man in Wien so schön sagt, das Leben ist kein Kinderjausen.
Das ist richtig.
Also manchmal muss man sich auch dem geliebten Menschen stellen, wie Luke Skywalker sich Darth Vader gestellt hat. So, das fällt mir als erstes ein.
Ich hoffe nicht, du vergleichst den geliebten Menschen mit Darth Vader.
War ja auch Liebe im Spiel.
Aber weißt du, was manchmal so eine Umkehr bringt, wenn wirklich die Beziehung an der Kippe steht und einer dann sagt, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr in dieser Beziehung leben, dazu ist mein Leben zu kurz. Und wenn, oder dazu ist mein Leben zu wichtig oder zu wertvoll. Und wenn da der Punkt kommt, dann gibt's einen Turn in Richtung, aha, du könntest mir verloren gehen, vielleicht sollte ich wirklich einmal hinschauen. Also das sind schon so Krisenzeiten, wo die Menschen dann schon in der Lage sind, plötzlich Dinge zu tun. Vielleicht ist es noch nicht nachhaltig, ja, aber es sind so erste Schritte, mit hingehen und zuhören und vielleicht den anderen wieder mal anschauen oder in die Arme nehmen.
Das ist ein schöner Schluss. Vielleicht an dich, jetzt wollte ich schon sagen vor dem Empfangsgerät, aber das gibt es seit 1970 nicht mehr. Für dich, der du da zuhörst und vielleicht ganz aufmerksam uns lauscht, vielleicht kannst du bei dir selber nachforschen und nachfragen, deine inneren Stimmen befragen, was für dich so eine Exit-Strategie ist. Wobei ich glaube, alle, die zuhören, haben sich schon erkannt und wissen ganz genau, worüber wir gerade sprechen.
Das vermute ich auch. Und dann können wir nur vorschlagen, sei ehrlich zu dir und benenn sie und überleg, ob du sie noch brauchst oder ob du was ändern kannst.
Evelyn, Klaus, vielen Dank.
Liebe einfach, der Imago-Podcast mit Evelyn und Klaus Brehm. Tontechnik Andreas Fennes. Produktionsleitung Anna Manau. Ihr könnt uns folgen, Feedback schicken und natürlich liken. Überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Mein Name ist Georg Brenner. Alles Gute. Baba.